Hallo und herzlich willkommen zu Bright New Future. Diesmal zum zweiten Teil, wieder mit Stefan und Henning hier. Henning Vöpel, Professor Dr. Henning Vöpel vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut und dem Stefan Pivorius.
Hallo.
Der heute Gasthost hier ist.
Ja.
Ja, wir hatten vorhin schon mal, also vorhin ist gut, ihr hört das jetzt ein paar Tage verspielt. Wir haben vorhin schon mal
eine Folge aufgenommen.
Als wäre es gestern. Kommt es vor, als wäre es gestern gewesen.
Nur einen Schluck Kaffee dazwischen.
Henning, du hast auch eine Show in Hamburg, in Hamburg 1, ne?
Ja, wie heißt das? Das ist ein Regionalsender, Hamburg 1. Hier ganz gut verbreitet, glaube ich. Die Sendung heißt Hamburg 4.0. Das deutet ja schon darauf an, dass es so ein bisschen um neuere Themen am Wirtschaftsstandort geht, auch um digitale Themen. Das mache ich jetzt seit Februar. Das ist etwas, was ich nie angestrebt habe, was auch sozusagen etwas ist, woran ich mich erstmal noch gewöhnen muss.
Wie kommt man dazu?
Nur mal so? Das ist mir angeboten worden, dieser Sendeplatz, einmal im Monat, jeden dritten Mittwoch. Und ich finde, das Leben ist auch dazu da, irgendwie Dinge auszuprobieren. Und selbst wenn man ein halbes Jahr später sagt, das ist nichts, das kann ich nicht, das will ich nicht, dann beendet man das eben. Aber ich denke, ausprobieren ist erstmal gut.
Und macht noch Spaß,
ja. Macht noch Spaß, genau. Und hatten da ein paar interessante Themen. Erstes Thema war zur Gründerszene in Hamburg. Bin dann auch gleich eingeladen worden nach San Francisco, was nett war. Und dann hatten wir Themen wie urbane Räume zum Beispiel. Da ging es um Stadtentwicklung, auch sozusagen im Umfeld von Digitalisierung. Wie sich Innovationen ändern, wie sich Innovationssysteme auch in der Stadt verändern. So. Also spannende Themen, glaube ich. Und auch mit Leuten, die bewusst nicht aus der Politik kommen, die auch nicht bewusst aus der etablierten Wirtschaft kommen, sondern mal suchen nach Leuten, nach Projekten, nach Köpfen, die noch nicht so etabliert sind. Mhm. In Hamburg findet man die tatsächlich, wenn man ein bisschen länger guckt. Es sind nicht immer dieselben oder müssen nicht immer dieselben sein und das ist eigentlich entspannt.
Auch damit kenne ich mich auch ein bisschen aus. Auch ein, zwei Sachen. Also man findet echt, gerade wenn man ein bisschen gerät, man die echt spannend,
ja,
Leute, die auch nicht immer auf jede Bühne aufstellen.
Ja.
Wir haben auch ein paar österreichische Hörer. Können die dich irgendwo im Internet dann auch sehen oder die Show?
Ist
die
irgendwie? Ja, ja, ja.
Ach, wie ist das? Hamburg 1 habe ich gar nicht mehr bei mir.
Jetzt
war
nichts falsch.
Ich kenne also früher Hamburg 1 war Klassiker mit Dieter Live und sowas.
So, genau. Ja. Also man setzt immer noch mal durch. Man findet das, wenn man denn Interesse an einem bestimmten Thema hat, auch in der Mediathek. Wer Spaß hat,
kann dich dann gucken. Online da auch auf jeden Fall.
Ist wieder ein Grund, mal den Sender zu suchen. Gut.
Genau. So, wo waren wir stehen geblieben? Wo steht Deutschland deiner Meinung nach? In diesem ganzen Digitalisierungs-, New Economy Grundrauschen.
Es heißt ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Deutschland hätte die erste Halbzeit verloren und jetzt müssen wir mal gucken, dass man in der zweiten Halbzeit irgendwie das Spiel oder
das
Feld von hinten.
Wir sind eine Turniermannschaft.
Wir sind eine Turniermannschaft, haben wir wieder gesehen.
Ja.
Und insofern glaube ich, haben wir ganz klare Stärken auch am Standort und wir waren immer gut in der Ingenieurskunst und daraus auch weltweit marktfähige Produkte zu machen. Das war ja immer die deutsche Domäne. Dennoch glaube ich, dass das deutsche Erfolgsmodell, exportorientiert zu sein, technologieaffin, mittelständisch organisiert zu sein, dass das schon der Disruption der Digitalisierung ausgesetzt ist und dass wir tatsächlich Antworten finden müssen. Und wenn man jetzt Gabriel zuhört oder Merkel zuhört, dann hat man die Vermutung, es ginge nur um digitale Infrastruktur. Wir müssen irgendwie das ausbauen und damit sei es erledigt. Ich finde, das greift erkennbar zu kurz. Und wenn man Oettinger hört, dann hat er, wie ich finde, eine Menge dazugelernt. Vieles ist angelesen, ist mein Gefühl. Aber es bedeutet viel, viel mehr, glaube ich, auch für eine Gesellschaft letztlich im Bereich Bildung, Gesundheitsversorgung, Kultur, Innovationskultur und auch für Städte im Übrigen bedeutet es eine ganze Menge an Veränderungen, wie man Stadtleben organisiert, wie man miteinander umgeht, lokale Ressourcen teilt und so weiter. Also die Veränderungen sind dramatisch, sind viel dramatischer, als die Politik das suggeriert. Und die Wirtschaft muss mitwachsen, klar. Aber ich glaube, dass die Awareness ist hergestellt und jetzt muss man gucken, dass man die Transformation hinbekommt.
Da kann man doch vielleicht so ein bisschen die Brücke zwischen Unternehmens- und grundsätzlich Kultur schlagen. Es gibt ja Unternehmenskultur und es gibt ja zum Beispiel einen Ansatz, Intrapreneure. Ja, ich hole irgendwie neue, ich habe einen großen Konzern, das große Schlachtschiff, das in Richtung, in die Richtung fährt, und wir wollen das so ein bisschen agiler machen. Und wir holen jetzt einfach mal so ein paar Intrapreneure, die ein bisschen Neudenken rein, und die richten das schon irgendwie. Das ist ja auch irgendwie so ein Ansatz. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen führt das ja dazu, dass ein komplettes Change Management, also ein komplettes Veränderungsmanagement angestoßen wird und dass vielleicht die Werte gänzlich in Frage stellt, mit dem bisher in irgendwelchen Hierarchien zusammengearbeitet wird und die ganze Unternehmenskultur auf den Kopf stellt. Das ist ein Prozess, also es ist halt nicht, oh, ich habe die Leute jetzt eingestellt, jetzt muss das irgendwie funktionieren, so denken ja dann noch ganz viele, aber im Grunde ist das, zieht das ja einen riesen Rattenschwanz hinter sich her.
Ja,
und genauso funktioniert das doch mit der Digitalisierung im ganzen Land. Also es muss ja eigentlich die Kultur verändern und das Denken.
Absolut. In Deutschland ist ja das Senioritätsprinzip sehr stark ausgeprägt. Mhm. Also der Ältere weiß mehr, hat mehr Erfahrung.
Ja.
Und ist auch in der Lage, ein Unternehmen besser zu führen. So, das ist der typische Reflex. Und dieses Prinzip ist, finde ich, in Deutschland so stark wie eigentlich sonst nirgends. Und das ist aber genau ein Prinzip, was eigentlich der Digitalisierung so ein bisschen, der Logik der Digitalisierung entgegensteht. Also es kann der Junge die bessere Idee haben und vielleicht auch der bessere Unternehmenslenker vielleicht sogar sein. Und früher ist mein Eindruck, wurde Innovation in die Gesellschaft getrieben von Leuten, die 40 waren, 45, die haben sich den neuen Fernseher angeschafft und haben den Kindern gezeigt, wie das geht. Aber ich glaube, dass Innovation mehr und mehr von vielleicht Jugendlichen und vielleicht sogar Kindern in die Gesellschaft getragen wird. Also der CEO vom DAX-Unternehmen kriegt von seinem, weiß ich nicht, 10-jährigen Sohn erklärt, wie das funktioniert und hat auf einmal eine Idee, wie er sein eigenes Unternehmen vielleicht digitalisiert. So kann ich mir jedenfalls vorstellen. Also, ja. Also Innovation wird ganz anders in die Gesellschaft diffundiert und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir auch Karrieren und Unternehmen ganz anders organisieren müssen.
Also jetzt gerade ist ja gerade so ein Zeitpunkt, wo Pokémon Go gerade auf den Markt gekommen, ja, vor ein paar Tagen. Und jetzt rennen praktisch die ganzen Nerds und die Handybesessenen mit so einer Augmented Reality Lösung durch die Gegend und versuchen irgendwo im Wald oder sonst wo Pokémon zu jagen. Da sind ja angeblich schon Leute umgekommen, bei denen die einfach blind auf die Straße gelatscht
sind. Und schon sehr interessante Entdeckungen gemacht haben, ne?
Ach was,
ja, stimmt. Ja, schon Leichen und so.
Richtig.
Echt?
Ja.
Oh, das ist ein totes Pokémon.
Das könnte ein Modell für die Polizei sein, tatsächlich Verbrechen aufzuklären.
Oh, da kannst du ganz viel mitmachen.
Also,
da kannst du richtig viel mitmachen. Ja, genau, schickst du die alle auf die Suche. Hier, die Suche, genau, mal an, guck, ja, mal. Dann erschreckt sich vielleicht einer zu Tode. Nee, aber ich stelle mir halt so einen Vorstand vor, der dann morgens bei seiner Zeitung sitzt und seinen Sohn oder seine Tochter cruisen mit dem Handy durch die Wohnung und sagt, ja, und springen auf einmal los, weil da irgendein Pokémon in der Ecke aufgekreuzt ist. Die können da ja gar nicht mehr ausweichen. Die sind dem ja ausgesetzt, weil die neue, junge Generation, die im Zweifel zu Hause haben, damit die ganze Zeit durch die Gegend springt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man auch den Haken setzen muss. Also diesen Trigger, das ist meine Erfahrung, dass man damit reingeht, mit den Leuten redet und einfach genau guckt, haben die ein Kind zu Hause? Ne? Reagieren die denn da? So Wiedererkennungseffekte schafft. Ja. Und die dann da abholt und sagt, übrigens, das, was deine Tochter zu Hause macht, das kannst du auch für dein Business einsetzen. Du musst bloß umdenken. Also du brauchst eigentlich bloß diese digitalen Übersetzer, die praktisch die ältere Generation in die Hand nehmen, die halt, wie du sagst, so ein bisschen diese hierarchisch, ich bin älter, ich bin erfahren, aber ein Unternehmen ist ganz erfolgreich. Mhm. Auf der anderen Seite die innovativen Hipster, die halt da was Tolles haben, aber überhaupt nicht wissen, was sie mit diesem Werkzeug anfangen können, weil die halt den Markt nicht kennen. Aus in der Mitte eigentlich so eine Schnittstelle, so ein
Übersetzer. Genau, wo man sozusagen das Erfahrungswissen der Älteren kombiniert mit der Kreativität der Jungen. So, das muss man irgendwie, diese Schnittstelle muss man irgendwie gesellschaftlich auch organisieren. Und die Wirtschaft, das Unternehmen muss das sowieso organisieren, weil das, glaube ich, in der Tat die entscheidende Schnittstelle für Innovationsfähigkeit auch einer gesamten Wirtschaft ist. So, insofern ist das genau richtig, ja.
Danke.
Also, ich merke schon, du bist der totale Pokémon-Fan. Ja, mal gucken. Ich muss mir die App dann auch.
Ich dachte, jetzt kommt noch mehr von dir.
Das habe ich übrigens auch ein. Das habe ich auch gelernt. Das ist auch ein Pokémon-Spot, heißt es, glaube ich.
Ne? Was denn?
Und, ja, es ist ein Pokémon-Spot.
Und jetzt sind lauter junge Leute bei euch immer vorm Eingang drüber herum.
Genau.
Ja, da lässt sich
so viel Aufmerksamkeit hatten wir noch nie.
Da lässt sich auch ein bisschen was mitmachen. Also im Grunde. Aber das Schöne ist halt, es ist halt nicht so, es ist halt irgendwie eine App, ja? Die ist da. Die ist jetzt nicht so wunderschön umgesetzt, die funktioniert halt. Aber das zieht halt extrem die Marke Pokémon. Ne? Also Nintendo macht da ja mega Reibach gerade mit. Und die Marke Pokémon, die wollen das halt alle haben. Und jetzt rennen sie alle wie die Zombies durch die Gegend. Aber im Grunde, wenn man es nochmal richtig schön macht, da kann man richtig geile Business Cases mitschruppen. Aber dazu
später. Die bewegen sich, ne? Die Kinder bewegen sich. Irgendwie, das ist krass. Ja, das messbar haben die sozusagen, ja. Die machen am Tag viel mehr Schritte und Meter und Kilometer.
Ja.
Das ist nämlich, das habe ich schon, das predige ich seit zwei Jahren.
Könnte man aber auch mit einem Hund lösen.
Das predige ich seit zwei Jahren. Nee, könnte man machen. Ja. Hier, übrigens, Stefan hat Pixie mitgenommen. Pixie, sag mal was. Wir machen ja ein Foto von Pixie, die packen wir auf unsere Webseite.
Die können auch mal so eine Katze, die ist ein Hund, ne?
Es ist ein Hund, aber so, ist genauso leise wie eine Katze.
Ja. Der behaarte Katzenhund.
Ja. Nein, aber ich glaube, was mich nochmal interessieren würde, nochmal, jetzt haben wir jetzt jemanden sitzen, der sich nun wirklich perfekt auskennt. Mich würde einfach nochmal interessieren, was siehst du eigentlich jetzt vielleicht auch an Wirtschaftszweigen, die in Deutschland noch nach wie vor stark sind, die aber zukünftig vielleicht Schwierigkeiten kriegen? Und warum vielleicht, dass du das mal so erklärst, so aus deiner Sicht? Weil wenn ich jetzt so in den maritimen Bereich gucke, da sehe ich extreme Umwälzungen, die gerade stattfinden. Und gerade so im maritimen Bereich tut man sich auch sehr, sehr schwer, weil es eine sehr traditionelle Branche ist, weil es ganz lange keine
Veränderung... Das ist ja mit den Goldknöpfen, oder?
Genau, auch das ändert sich so langsam.
Inzwischen ist es Platin.
Ich komme schnellstens wieder. Aber auch das Geschäfte wurden anders gemacht. Also es war... Dann hat man hat Geschäfte dann natürlich immer per Handschlag und irgendwo in bestimmten Etablissements, wo man sich immer getroffen hat, dann gemacht. Aber da hat sich jetzt auch vieles verändert. Ich glaube, auch ein Entscheidungsträger kann auch gar nicht mehr alles überblicken. Man muss viel mehr Leute abholen, um auch eine Übersicht zu kriegen über Entwicklung. Das ist auch viel stärker, also weniger patriarchisch, viel mehr kooperativ, um erfolgreich sein zu können. Das hat sich ganz stark verändert. Und dann ist es halt jetzt auch in dieser Branche schwer, weil man sieht, Mensch, haben wir 100 Jahre so gemacht und warum soll das jetzt alles plötzlich falsch sein? Und plötzlich sieht man, oh, irgendwie, wir kommen in Schwierigkeiten, die kommen in Schwierigkeiten, vieles verändert sich. Jetzt kommen dann die Themen auf wie 3D-Druck, wie verändert das vielleicht sogar Transportströme.
Klar.
Dann hat man Themen jetzt im Hafen, was ist, wenn die Elbvertiefung nicht kommt oder wir haben Restriktionen. Es ist alles jetzt nicht immer so.
Ich meine, das ist im Grunde angesprochen. Dein Bereich ist ja vielleicht am allerstärksten davon betroffen, 3D-Druck und so weiter. Ich unterscheide mal, vielleicht habt ihr noch mehr davon, drei Ausprägungen von Digitalisierung, zumindest ökonomisch, in ökonomischen Kategorien gedacht. Das ist einmal sozusagen die Bildung von Plattformen.
Richtig.
Einfach. Das zweite ist 3D-Druck, also die Verkürzung von Wertschöpfungsketten. Also im Grunde, man hat die Idee, den Rohstoff, das Design und dann sozusagen schon das sehr individualisierte Endprodukt für den Kunden. Und da haben sich die Wertschöpfungsketten enorm verkürzt. Und die World Trade Organization, die hat Digital Trade ganz oben auf der Agenda, ja. Weil sie glaubt, dass die Wertschöpfungsketten und dann auch in der Folge die Logistikketten sich massiv umbauen und sogar zurückbauen werden. Extrem. Handel wird zurückgehen. Und das Dritte ist natürlich künstliche Intelligenz. Also das alles, was mit Algorithmen irgendwie, mit selbstlernenden Algorithmen, also Maschinen miteinander zu vernetzen, was philosophisch interessante Fragen, auch ethisch interessante Fragen des Verhältnisses von Mensch zu Maschine irgendwie aufwerfen. Und das sind aus meiner Sicht die drei Bereiche, die Geschäftsmodelle radikal ändern werden. Und vieles ist als Ökonom betrachtet auch grenzwertig, gerade wenn wir uns die Plattform anschauen. Das ist natürlich, also nie war der Zugang zu Märkten so gut wie heute. Gleichzeitig die Hochskalierung von Plattformen ist aber wettbewerbsökonomisch auch bedenklich, weil es natürlich sofort zu Marktmacht führt,
ja.
Und andere zwingt, auf diese Plattformen zu kommen. Und das ist einerseits, das kann im ersten Reflex natürlich zu mehr Transparenz, zu mehr Informationseffizienz führen. Aber in zweiter Linie haben wir natürlich so
ich wollte euch gerade was zeigen und jetzt geht das hier los.
So digitale Giganten gewissermaßen, ja. Die eben auf Informationen sitzen, Informationsdatenmonopolisten sind. Und das ist natürlich auch zum Teil erschreckend, was damit möglich ist. Ne? Also es ist ein bisschen ambivalent.
Also ich kenne das Thema zum Beispiel auch.
Kann ich kurz, bevor wir das Thema wechseln, ich wollte nämlich gerade ein Buch empfehlen dazu. Es gibt nämlich ein ganz tolles Buch, was eben so rumgelabert hat. Und ich war aus Versehen auf den Play-Button gekommen. Es gibt ein schönes Buch, Platform Revolution heißt das Ganze, von Geoffrey G. Parker und ein paar anderen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal runterladen. Also eins der besten Bücher, die ich seit langem gehört habe. Ich lese immer nicht selten, aber doch tatsächlich ziemlich gut. Es erklärt einfach, warum eine Plattform, dieses Pipeline-Business, ein bisschen antiquiert ist und warum Plattformen immer mehr Fuß fassen werden. Also nicht nur auf eine ganz einfache Art und Weise, sondern mal komplett von A bis Z durchdekliniert. Insofern ganz große Empfehlung auch.
Was sie auch erklärt, finde ich, diese Plattform-Idee, die ist ja für Ökonomen leicht nachvollziehbar, warum Google, Facebook, Amazon im Grunde diese Datenhoheit über das Endgerät haben wollen. Nicht? Also die wollen ja gar nicht, vielleicht habt ihr neuere Informationen, die wollen ja gar nicht so sehr in die einzelnen Branchen rein, sondern für die ist wichtig die Hoheit über das Endgerät, über das Smartphone oder demnächst über den Homecomputer, nicht Computer, sondern den Roboter, über den sozusagen dann einfach die Daten und damit auch so ein Profiling irgendwie stattfindet. Und das ist das Interessante, glaube ich, aus Sicht dieser Plattform.
Ja, das wird halt immer individualisierter, ne? Das Retargeting, also immer mehr auf deine Bedürfnisse, deine individuellen Bedürfnisse, also nicht mal mehr nur Cluster, also nicht nur Zugriffen-Cluster, sondern wirklich Personen. Das ist ja das neue Personas. Ne? Wir machen jetzt Personen und dann sagen mich der Henning und der Olli und der Stefan, ticken alle gleich. Das ist dann Persona. Aber das ist nochmal individueller, weil dann gucken sie nur den Henning an oder nur den Olli, was mag der und so weiter. Und das ist immer mehr
auf die Sinn. Aber das möchte ich euch mal fragen, ob das, was daraus eigentlich folgt. Ich habe den Eindruck, wenn man jetzt sucht, dann werden die Informationen genutzt, um uns sozusagen unsere eigenen Präferenzen vorzuhalten und sagen, so bist du. Und birgt das nicht die Gefahr, dass wir so selbstreferenzielle Informationsräume erzeugen? Also, dass man sich nur noch in einer sehr limitierten Realität bewegt. Also, dass man gar nicht mehr dieses Spontane, dass man irgendwie in einen Buchladen geht oder eine Zeitung aufschlägt und sagt, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht, da bin ich jetzt zufällig drauf gestoßen, sondern das ist die Art und Weise, wie wir Informationen kanalisieren, filtern, die Spontanität.
Ja, aber es kann sogar
raubt.
Kann sogar vielleicht dazu führen, dass man dadurch vielleicht auch in eine bestimmte Richtung gesteuert wird irgendwann, wenn ich das andere gar nicht mehr sehe. Und ich habe mir also eine ganz verrückte These.
Leg los.
Ja, die erinnert mich gerade irgendwie dran, weil so mit Horoskopen, ich bin ja überhaupt keiner, der an Horoskope glaubt. Und ich habe mal so eine Theorie für mich entwickelt, dass ich sagte, Mensch, wenn du immer diese Horoskope liest und sagst, so bin ich als Krebs oder als Skorpion, dass du vielleicht auch dann diese besonders ausprägst, diese Merkmale, und deswegen dich vielleicht auch irgendwann immer wieder erkennst.
Selbst für eine Prophezeiung, oder was?
Ja,
ich habe Horoskop, kein
Horoskop. Ja, aber weil manchmal ist es ja schon so, dass man sich auch in Horoskopen doch oft wiederfindet oder dass man sagt, ich erkenne da doch irgendwie...
Sie sind ja aber auch schon recht allgemein formuliert.
Das ist gut, bisschen
wie das Orakel. Man, das hat sich schon manchmal, dass man es morgens liest und denkt so, ist ja interessant, und dass man sich vielleicht so ein bisschen danach verhält. So,
da müsste man mal einen Psychologen einladen.
Es gibt schon, also ein bisschen KI machen wir ja auch, aber es gibt schon, also du kannst, ich war mal bei so einem Startup, die haben redaktionelle Glaskugeln entwickelt, also für Großredaktionen, was ist morgen interessant? Ne? Klar, dann weiß man, in der Tannenbaumsaison werden irgendwann Tannenbäume verkauft, ist halt so. Aber da konnte anhand der Historie bis heute, bis zum Status Quo, was da so geschrieben wurde, konnte halt Predikte für die nächsten Tage relativ zielgenau gesagt werden, worüber müsst ihr morgen schreiben, damit eure Leute das lesen. Am Ende des Tages ist es natürlich immer so, immer mehr so auch das Gefühl, ich habe halt meine Kanäle, über die ich Content lese, zum Beispiel Flipboard oder so. Und über jeden Artikel, den ich like, kriege ich immer besser zugeschnitten auf meinen Geschmack Artikel. Genauso umgebe ich mich, meine Freunde und meine Bekannten, die kommen alle, sind alle irgendwie ein bisschen Querköpfe und sind Gründer oder irgendwas und machen irgendwas, was vielleicht nicht der normale Mensch machen würde. Und deswegen ist es für mich so das Normal. Das ist aber ein anderes Normal als von Hans Schmidt draußen, der irgendwo, den ich nicht kenne, der aber der umgibt sich mit ganz anderen Leuten. Bloß man ist halt gebiast durch sein eigenes Umfeld und zum Zweiten auch durch die Medien, die man konsumiert, die aber wiederum von Konzernen zugesteuert werden.
Klar, aber wenn man darauf dann Algorithmen entwickelt, die irgendwie predictive sind, die responsive sind, ob das nicht irgendwann tatsächlich selbstreferenziell.
Die sind adaptive.
Irgendwann. Adaptive, ja. Genau. Und ob das nicht, weiß ich nicht, ob der Ausschnitt der Realität und dann kann man augmented und mixed und was auch immer dazu sagen, ob das nicht aber das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Ob man nicht limitiert ist in der Wahrnehmung von Realität, auch von Wahrheit womöglich, von Erkenntnis und den großen philosophischen Grundproblemen sozusagen. Und was das für den Menschen bedeutet, kann ich abschließend nicht sagen.
Das würde mich auch nochmal interessieren, auch gerade so als HWWI. Ich bin da ja auch mal so zu Studienzeiten dann auch in die Bibliothek gegangen.
Und mach keinen Scheiß. Ja,
ich hab sogar mal ein Buch gelesen.
Auch wieder rausgegangen. Ich habe nur gehört.
Ja, oh, das muss ich mal wieder zurückgeben. Das ist überfällig. Nein, aber was ich nur sagen will, es gibt ja auch immer so die Ideen, dass man sagt, das kollektive Wissen ist ja eigentlich viel stärker als das individuelle Wissen. Dann gibt es natürlich auch wieder die anderen Theorien, dass man sagt, dadurch Qualität oder Quantität ist ja keine Qualität und dadurch wird das nicht besser. Und man greift natürlich immer weniger zum Buch. Die meisten lesen so und so alles über Wikipedia nach. Hat ja jeder dann auch irgendwie immer den gleichen Stand? Also geht auch so ein bisschen die Vielfältigkeit verloren. Und dann auch im Umkehrschluss, das HWWI hat ja früher vielleicht auch eine andere Stelle oder eine andere Stellung gehabt, weil sie natürlich, es war ganz anders und schwieriger, dieses Wissen auch zu bündeln und auch wiederzugeben. Und jetzt ja, kann ja eigentlich jeder googeln, aber kriegt dann vielleicht auch die gleiche Meinung. Oder vielleicht kannst du da mal was
zu sagen. Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich in der Tat seit längerer Zeit darüber nachdenke, was das eigentlich für uns bedeutet. Man muss ja nicht nur andere immer belehren, sondern auch mal gucken, was das für sich selbst bedeutet. Und ich glaube, dass nicht nur die Wissenschaftslandschaft sich verändert, sondern natürlich auch der Markt für Wissenschaft, auch die Kommunikation ändert sich und damit auch unsere Stellung als Akteur der Innovation erzeugt gewissermaßen. Also ich glaube, dass wir eine viel aktivere Rolle einnehmen müssen, dass wir eine Verlängerung der Wertschöpfung in der Wissenschaft brauchen. Also dass wir im Grunde Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung viel stärker in experimentelle Projektentwicklung überführen müssen, damit wir diese Innovationsprozesse auch wirklich anstoßen. Dass wir nicht sagen, so, bis hierhin machen wir, jetzt sind wir am Rande, am Fenster, an der Tür unseres Elfenbeinturms und jetzt warten wir mal darauf, dass die irgendwann vorbeikommen und das Wissen abholen. So wird das nicht mehr funktionieren, sondern wir müssen uns viel stärker engagieren in experimenteller Transformationsforschung, interdisziplinärer Projektentwicklung und da möchte ich uns auch so ein bisschen hinbringen. Du schmunzelst.
Ich bin also gespannt.
Das ist sozusagen.
Was habt ihr vor? Das erzählt uns.
Ja, wir haben tatsächlich hier was vor in Hamburg und möchten tatsächlich auch so einen urbanen urbanes Innovationsmodell und System tatsächlich hier erzeugen mit Partnern und darüber auch Stadtentwicklung, auch mental, nicht nur räumlich, sondern auch mental mit einbringen und daran sehe ich unsere Rolle und daran sehe ich auch eine gute Positionierung, weil es eben Wissenschaft und den Transfer in die Gesellschaft nochmal ganz anders versteht, viel aktiver versteht. Und das ist einer der großen Projekte der nächsten Monate tatsächlich.
Da tatsächlich auch die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schlagen, das ist ja auch die Königsdisziplin. Also letztendlich, erstmal habt ihr die Ressource Student, ja, also die letztendlich die Neuen, die das alles verstanden haben, oder zumindest verstanden haben sollten, oder zumindest gibt es da doch einige. Ja? Generation Z wird ja auch, die Millennials werden ja immer häufiger auch zerrissen nach dem Motto, oh, die wollen alle kein Unternehmer werden, aber ich glaube, tatsächlich sind da doch relativ viele dabei, die das Potenzial haben, Neues anzustoßen, ob nun als Unternehmer oder als Angestellter, wie dem auch sei. Auf der anderen Seite die Wissenschaft, weil viele sind halt im Elfenbeinturm, wie du ja schon gesagt hast, und das einfach auch mal wieder greifbar und auf eine gewisse Abstraktionsebene runterzubrechen, die dann auch jeder versteht, und die Transferleistung da zu minimieren und dann zu guter Letzt letztendlich dann auch die Wirtschaft, ja, das Mindset da ein bisschen wenig anzugreifen. Ja,
absolut.
Ja. Und wenn man da schafft, sich dazwischen zu hängen, dann Chapeau, dann hast du meine volle Unterstützung.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also daran gehen die Anstrengungen und die Überlegungen und mal schauen. Das ist, glaube ich, ein Modell, wie Wissenschaft funktionieren wird und auch die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft. Und mal schauen. Also das ist auf jeden Fall eine schöne, wie ich finde, eine gute Positionierung auch des Instituts. Und das ist der nächste Schritt. Mhm.
Fällt mir auch nochmal ein, so die Bedeutung auch jetzt auf Bundesebene und insbesondere bei der Bundesregierung. Ich habe immer das Gefühl, so der Norden, der wird immer abgehängt. So. Und zum Glück können wir das im maritimen Bereich nicht sagen, weil da haben wir natürlich einen Vorteil gegenüber dem Süden. Aber Kieler Wirtschaftsinstitut war ja auch dann in den Schlagzeilen, dass sie nicht mehr Berater der Bundesregierung sind. Ich glaube, HWWI war das auch damals, direkt nach meinem Studium. So, das hat man gar keinen mehr im Norden, der irgendwo die Bundesregierung berät. Ist das ein Nachteil?
Wer berät die denn heute? Nur mal so.
Naja,
Neuland.
Es gibt verschiedene. Also das, was du ansprichst, ist die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose. Damals hat man einen Konjunkturbericht angefertigt, das Frühjahrsgutachten, das Herbstgutachten. Da waren wir tatsächlich drin bis 2006. Dann nicht mehr. Dann haben sie ein Rotationsverfahren gemacht. In diesem Zuge sind auch die Kieler dann irgendwann ausgeschieden, kommen aber sicherlich auch irgendwann mal wieder rein. Dann gibt es die fünf Weisen. Das ist nochmal ein anderes Gremium, was die Bundesregierung berät. Ehrlich gesagt, ja, das ist schön, das bringt auch viel Reputation, aber ich weiß gar nicht, ob ich finde, das ist noch so ein altes Modell eigentlich von Beratung. Das ist sehr institutionalisiert. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das etwas ist, was man vielleicht gar nicht mehr unbedingt anstreben sollte, sondern dass man vielleicht eher als andere einfach die neuen Modelle entwickeln sollte und dass man ein bisschen schneller, ein bisschen früher als andere dort ist, wo später alle sein wollen. Das ist ja ohnehin das Prinzip der Wirtschaft, nicht, dass man immer da etwas früher ist als alle anderen und die dann dahin wollen. Und das gegeben, würde ich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich das anstreben möchte, sondern es gibt neue Formen, auch neue Formate der Kommunikation, der Beratung und die möchte ich eigentlich entwickeln.
Eine Schnittstelle, in der ihr euch da womöglich seht, wie wir gesprochen haben, schafft man ja vielleicht auch relativ schnell Relevanz, weil man ja auch eine gewisse, ich denke mal an dem Bereich, in dem du tätig bist, eine gewisse Agilität hat und Reaktionsfähigkeit, auch schnell, wenn man denn möchte, auf Dinge zu reagieren, wie vielleicht nicht jeder Wirtschaftsplayer. Ja. Ne, und sich dann dementsprechend an neue Bedarfe anzupassen oder dementsprechend.
Auch experimenteller zu sein, auch im Kopf so experimenteller zu sein. Und das folgt ja im Grunde auch so ein bisschen der Tradition der amerikanischen Think Tanks, womit Europa, speziell Deutschland, ja immer auch ein Problem hatte. Das ist einfach nicht so, wie wir das immer verstanden haben, dieses Modell. Aber vielleicht ist die Zeit reif für dieses Modell und ich finde, das Environment verlangt das sowieso und in die Richtung kann man, glaube ich, das Modell treiben.
Das hatten wir ja kurz angerissen am Anfang, dass viele Modelle aus der Wirtschaft, die ja klassischer Natur sind, doch heute in Frage gestellt werden, auch immer schneller und immer mehr, ohne dass die Leute, die das in Frage stellen, das es merken. Also jemand, der hier war, der Frank Steinecke, der haben wir über VR gesprochen, das Professor für Mensch-Computer-Interaktionen, auch vor 1, 2, 3, 4 Folgen war das. Jetzt habe ich natürlich einen Faden verloren, genau.
Hier ist der Faden.
Warte, egal.
Ja.
Kommt gleich wieder. Verdammt.
Kann Ach so. Passieren.
Nee.
Ich habe keine Idee, dir rauszuhelfen, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Du warst schon in anderen Sphären, ich kam nicht mehr mit.
Ja, ich hab drei Schritte zu kurz gedacht, zu weit wahrscheinlich.
Naja. Nein, aber dieses Modell, dabei waren wir ja dieses Modell auch zu überdenken. Also jeder einzelne Akteur muss natürlich verstehen, auch dass seine Rolle eine andere sein wird. So. Und man kann natürlich auch einen Vorteil daraus schlagen, dass man zu den Ersten gehört, die das tun. Und die Beweglichkeit haben wir, glaube ich, die Unabhängigkeit haben wir. Und
ich glaube auch, für euch ist es ja auch gut, wenn man jetzt auch regional auch Dinge untersucht und macht. Man sieht natürlich Wirkung viel schneller. Es sind auch Dinge, die auch viel schneller umgesetzt werden. Man ist ständig vor Ort, kann auch die Entwicklung besser verfolgen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so.
Ich habe den Faden wieder gefunden.
Ja.
So, Frank hat nämlich gesagt.
Die Katze hatte ihn
übrigens. Ja, genau. Der forscht seit irgendwie 15 Jahren in dem Bereich und er sagt, es ist krass, wie die Startups gerade in dem Bereich, jetzt VR, Augmented Reality, mit total neuen Lösungen einfach mal das auf dem Markt testen und das dann angenommen wird. Und das ist halt das, was man in ganz langer Forschung gemacht hat, auf einmal so als Nebenprodukt einfach passiert. Ne? Und das ist doch eine ganz spannende Symbiose sei.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch eine Strategie von etablierten Unternehmen, von großen Konzernen, die natürlich ein bisschen davor zurückschrecken, jetzt die ganze Kultur zu verändern im Sinne von Change Management. Das ist ja ein Riesenakt, irgendwie die Mitarbeiter umzudrehen oder mitzunehmen. Und die sagen, ich lagere das mal aus, ich versuche mal irgendwie verschiedene Möglichkeiten zu schaffen, wo Startups sich andocken können, wo wir sozusagen den Transfer organisieren. Ob das die allerbeste Strategie ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, mal das Innovationspotenzial, die Ideen von jungen Menschen, von Startups abzugreifen, versuchen nutzbar zu machen für das eigene Geschäftsmodell. Und ich glaube, es wird ohnehin eine Synthese sein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in 10 Jahren nur noch Startups haben. Also wir werden immer auch einen Teil von Wirtschaft haben, die natürlich immer noch damit befasst sind, Prozesse zu organisieren und effizienter zu gestalten. Wir werden immer auch noch Produktion haben.
Ja.
Also diesen Teil der Wirtschaft nicht zu vernachlässigen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Insofern ist die Synthese, die Symbiose gerade für Deutschland auch gegeben, die Mentalität und die Kultur des deutschen Wirtschaftsstandortes, ist das, glaube ich, das, was die Politik auch stärker in den Blick nehmen müsste.
Darf ich noch mal zum Abschluss was fragen?
Komm mal, letzte Frage.
Okay. Hast du eigentlich vorausgesehen, dass mal GAFA, also Google, Amazon, Facebook Apple, dass das mal die teuersten Unternehmen der Welt sein werden und dass überhaupt USA, es gab ja einen richtigen Abgesang auf die USA und auf deren Wirtschaftsmodell. Hast du sowas vorausgesehen? Oder?
Man hat ja immer vermutet, dass die USA von einer neuen Industrialisierung stehen, billige Energie, billige Arbeit und so weiter, hat man in Teilen auch gesehen. Aber wenn man berücksichtigt, dass Daten, das ist ja ein alter Hut, ein alter Spruch, jetzt irgendwie die neue Währung sind und Daten eben auch nicht nur die Verfügbarkeit von Daten gestiegen ist, sondern eben auch die Nutzbarmachung von Daten, die Vernetzung von Daten. Darin, das ist ja der eigentliche Wert von Daten, aus Big Data, Smart Data zu machen und eben nutzbar zu machen. Diese Möglichkeiten sind gestiegen und deshalb ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass diejenigen Unternehmen, die im Besitz von massenhaften Daten sind und gleichzeitig auch über die Intelligenz und die Algorithmik verfügen, Wertschöpfung daraus zu
generieren. Und gute Steuermodelle.
Das kommt dazu, dass die zu den wertvollsten, teuersten Unternehmen der Welt aufgestiegen sind.
Klar, nochmal. Darf ich sogar noch eine abschließende Anekdote?
Ja, ne? Nur zu. Nur nicht den Faden verlieren.
Wenn ich, nee. Ja, das war gut. Das war auch gar nicht peinlich.
Nein.
Also ich rede immer mit so ganz vielen Konzernen und Mittelstandsleuten und die sagen, ja, Herr Rössling, wenn Sie das jetzt da bauen für uns, wo sind denn die Daten? Ne? Sind die denn auch in Deutschland? Ja, das können wir machen. Wir können das in Ruhrpott, in Kohleflöz machen. Das ist dann DIN und ISO zertifiziert. Wenn Sie das unbedingt wollen, kostet ungefähr das 100-fache. Oder machen Sie in die Cloud, wo es alle reintun. Ja, aber die Cloud, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, weil dann die ganz bösen amerikanischen Unternehmen, weil die unsere Daten nehmen. Ich muss einfach mal die Frage stellen, was für ein Betriebssystem nutzen Sie dann in der Firma? Ne? Also die meisten haben tatsächlich Microsoft Office, auch als E-Mail-Lösung und so weiter und so fort, Outlook. Jetzt dürfen Sie doch mal raten, wo Ihre Daten landen. Genau, und dann hast du meistens abgeholt. Mhm. Ne? Also überlegt mal selber, wo ihr eure Accounts in der Firma habt und genau. So, das war, glaube ich, das Wort zum Sonntag.
Ja, sehr gut.
Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Hat Spaß gemacht mit euch.
Ja.
Ja,
danke.
Bam. So. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.